Letztes Mal haben wir gesehen, wie Gott den König Saul verworfen hat. Saul, dieser Mann, der ausgesehen hat wie ein König, jede Faser an ihm war wahrscheinlich königlich. Mann, der ein Kopf größer war als 16, 1. Samuel 16. Ein Mann, der vom Aussehen her wie ein König ausgesehen hat, aber dessen Herz nicht wirklich beim Herrn war, dessen Herz sich leider Gottes vom Herrn abgewandt hat, je mehr erfolgreicher war und je mehr Leute auf ihn aufgeschaut haben, ist stolz geworden. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass Gott gesagt hat, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt. Und er hat Saul gesagt, dass Gehorchen besser ist als Opfern. Das war eine wichtige Lektion, die wir letztes Mal gelernt haben. Und dann hat Gott dem Samuel gesagt, dass er sich einen neuen König erwählt hat. Aber Samuel trauert zuerst nochmal, das haben wir ganz zum Schluss gesehen. Samuel trauerte um Saul, da es dem Herrn reute, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Samuel hatte Saul geliebt und er war traurig. Und dann jetzt im Vers 1 im Kapitel 16, der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du um Saul trauern? Den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei. Füll dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Samuel, war in so ein Loch drin, hat getrauert um Saul, war deprimiert vielleicht, und Gott kommt jetzt zu ihm und er sagt zu ihm, Samuel, es ist genug, komm raus aus deinem Loch, steh auf, füll das Horn mit Öl, es ist Zeit aufzustehen, voranzugehen, weiterzugehen. Vielleicht will Gott es einigen von uns sagen in unserem Leben. Es kann so leicht passieren, dass wir in so ein Loch reinfallen und dass wir drin sitzen bleiben. Vielleicht eine Sache, wo wir verletzt wurden und enttäuscht wurden und deprimiert sind, in Selbstmitleid verfallen. Vielleicht wurdest du enttäuscht von einer Gemeinde und du sagst, ich werde mich nie mehr irgendwo anschließen. Wurdest enttäuscht, verletzt in einer Beziehung und du sagst, ich lasse mich auf keine Beziehung mehr ein, ich lasse keinen Menschen mehr nahe an mich rankommen. Vielleicht spricht Gott zum einen oder anderen von uns. Steh auf, es ist genug. Steh auf, füll dein Horn. Geh voran, ich habe was vor. Es ist wichtig, dass wir uns nicht fallen lassen. In Zeiten, es ist okay zu trauern, es ist okay, wenn wir Verluste erlitten haben, aber es kommt auch wieder eine Zeit, wo der Herr sagt, es ist genug, steh auf. Wir wollen nicht drin sitzen bleiben, in diesen Löchern des Lebens. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Und Samuel antwortete, wie kann ich hingehen? Wenn Saul es hört, so wird er mich umbringen. Saul war ein sehr machthungriger Mensch, sehr unsicherer Mensch eigentlich, der alle anderen aus dem Weg räumen wollte, die ja, ihm irgendwie Konkurrenz gemacht haben. Und Samuel sagt, wie kann ich hingehen? Wenn der hört, dann wird er mich umbringen. Blöde Frage eigentlich, wenn Gott sagt, geh hin, salb einen von seinen Söhnen zum König, dann wird er nicht zulassen, dass er stirbt, bevor er das getan hat. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sage, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern und lade Isai zum Schlachtopfer und ich werde dir erkennen geben, was du tun sollst. Und du sollst mir den salben, den ich dir nennen werde. Geh hin, bereite ein Opfer, bete den Herrn gemeinsam an, mit dieser Familie. Gott wusste, dass Saul kein Herz hatte, ihn anzubeten, dass Saul nicht hinkommen würde zu dem Opfer. Und Samuel tat, was der Herr zu ihm gesagt hatte, und er kam nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt zu ihm aufgeregt entgegen und sagten, bedeutet dein Kommen Frieden? Und er sprach, ja, Friede, Shalom. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Also macht euch kultisch rein nach den Vorschriften damals, Opfervorschriften im Alten Testament, und kommt mit mir zum Schlachtopfer, um den Herrn anzubeten. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Und es geschah, als sie kamen, sah den Eliab und meinte, gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Samuel macht den gleichen Fehler, den das Volk gemacht hat, als sie Saul als König haben wollte. Sie wollten einen König wie die anderen Nationen, und Gott gab ihnen Saul, einen Mann, der Kopf größer war als alle anderen, sah aus wie ein König. Samuel hat die Lektion noch nicht gelernt. Isai kommt hier mit seinen Söhnen und er kommt mit Eliab, ich nehme an, sein Erstgeborener, wahrscheinlich ein ziemlich großer Mann, sah stattlich aus, reifer, stattlicher, großer Mann, und Samuel sagt, ganz sicher ist er, den der Herr zum König erwählt hat. Und der Herr sagt ihm, sieh nicht auf seinen hohen Wuchs, sieh nicht auf diese Äußerlichkeiten, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Sieh nicht auf das Äußerliche. Das ist so menschlich, dass wir auf Äußerlichkeiten schauen. Ich denke, wir alle kennen das. Wir alle kennen diese Erfahrung, die Samuel gemacht hat. Wo wir irgendjemanden sehen, der groß ist und fein angezogen im Anzug und nobel, und wir denken uns, oh Mann, das ist ein Mann, da kann sich drauf verlassen. Und dann siehst du vielleicht irgendeinen mit grünen Haaren, der einen ganzen Laden ausgeräumt hat, Heimwerker Laden, und Piercings hat überall, Metall überall drin, und wir denken uns, oh oh, jetzt muss ich aufpassen. Oder umgekehrt, du siehst den Typen im Anzug und denkst dir, oh, was für ein Spießer. Der kann nicht cool sein, der Typ. Und oft ist es ganz anders. Die Erfahrung haben wir auch gemacht, oder? Ich denke, wir alle kennen das, wo wir Vorurteile im Kopf haben, wir beurteilen wem nach dem Aussehen, und dann lernen wir die Person ein bisschen besser kennen und wir merken, hey Mann, das ist ein wunderbarer Mensch. Oder andere Situationen kennt ihr vielleicht auch. Du siehst jemanden, der jemanden anderen ähnlich schaut aus der Vergangenheit, den du kennst. Und du machst sofort Rückschlüsse, ah, der sieht aus wie der, deswegen ist der auch so wie der. Kennt ihr das oder kenne nur ich das? Wir Menschen beurteilen so leicht nach dem Äußeren, nach Äußerlichkeiten. Und Gott würde uns hier sagen, schau nicht auf das Äußere allein, denn ich sehe auf das Herz. Verbring Zeit mit einem Menschen, Gespräch, im Austausch. Lerne eine Person wirklich kennen, lerne das Herz kennen einer Person. Mach dir die Mühe und du wirst draufkommen, dass deine Einschätzungen oft ganz falsch sind. Der Herr sieht auf das Herz. Das Herz ist so viel wichtiger als Aussehen. Ich meine, sind wir ehrlich, wir alle werden nur mehr hässlicher.
Das heißt, wir Christen sind immer schöner.
Ich habe mal gelesen, ich glaube ich bin mir nicht mehr sicher, ab dem 18. oder ab dem 20. Jahr beginnt der ganze Körper zu zerfallen. Das Einzige, was noch weiter wächst, sind die Nase und die Ohren. Also, Leute, für uns hier, die besten Zeiten sind vorüber. Ich weiß, die Realität ist hart. Das Aussehen ist vergänglich. Aber Gott sei Dank, wir können im Herz immer schönere Menschen werden. Immer reifere Menschen. Immer mehr wachsen am Charakter. Und das ist wirklich, was zählt vor Gott. Und das soll doch wirklich zählen für uns. Dass wir das ablegen und ablegen lernen, diese Vorurteile zu haben gegen Menschen. Und dann vielleicht anderen Menschen, die vielleicht nicht so aussehen, wie wir uns das vorstellen, und da Rückschlüsse ziehen und denen vielleicht anders begegnen oder anders dienen, da Unterschiede machen. Wollen wir nicht tun. Oder ihr Jungs, wenn ihr euch für ein Mädel interessiert, schaut nicht nur auf die Äußerlichkeiten, Nehmt euch die Zeit, und es braucht Zeit, in Person wirklich kennenzulernen, das Herz kennenzulernen. Was ist der Person wirklich wichtig? Liebt diese Person, dieses Mädel oder für die Mädels der Junge, liebt er wirklich den Herrn? Hat er einen Charakter? Ist so viel wichtiger als Äußerlichkeiten. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Und der Herr hat gesehen, dass Saul ihn verworfen hat in seinem Herzen. Und er ist jetzt auf der Suche nach einem Mann, der ihn wirklich liebt, von ganzem Herzen. Mehr als alle anderen im Volk. Das war sein Maßstab. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott sucht nach so Menschen. In der 2. Chronik, Kapitel 16, heißt es, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Die kein zweigeteiltes Herz haben, sondern die wirklich voll für Gott leben wollen und ihn lieb haben. Also der Eliab, der erste Sohn, der hier kommt, der war es nicht, obwohl er ein strammer Kerl war. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Aber er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Dann ließ Isai Schammah vorübergehen. Er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und Isai ließ seine 7 Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel fragte Isai, sind das die jungen Leute alle? Herr hat ihm gesagt, ein Sohn von Isai, der führt ihm alle seine Söhne vor. Samuel denkt sich, da muss doch noch irgendwo einer sein. Er antwortete, der Jüngste ist noch übrig. Und der Jüngste, das bedeutet auch so viel wie der Geringste in der damaligen Kultur. Der Geringste, der Jüngste ist noch übrig. Siehe, er weidet die Schafe. Und Leute, Hirte zu sein, war kein cooler Job damals. Das war der Job von Dienern. Das war der Job von Sklaven. Also hier haben wir den Jüngsten, den Geringsten, der die letzte Arbeit tut. Und wir sehen, wie gering geschätzt ihn sein Vater hat, den David. Er hat ihn nicht mal gerufen, als der Prophet sagt, hey, bring alle deine Söhne her. Hat sich dann mal die Mühe gemacht, David holen zu lassen. So gering war er in seinen Augen. Arme David. Kam aus einem Elternhaus, das nicht perfekt war, offensichtlich. Trotzdem hat Gott was aus ihm gemacht. Ist keine Ausrede. Samuel sagte zu Isai, sende hin, lass ihn holen. Denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Ich denke, das hat das Ganze beschleunigt, den ganzen Prozess. Wir werden nicht essen, bevor David da ist. Da sandte er hin und er ließ ihn holen. Und er war rötlich, das heißt, er hatte wahrscheinlich rote Haare. Und er hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Das kann ich sagen. Wenn ich meinen Sohn habe, dann werde ich ihn David nennen. Und der Herr sprach zu ihm, aufsalbe ihn, denn der ist es. David. Vieler Hinsicht ein unwahrscheinlicher Mann. Ist komisch, keiner von seiner Familie, keiner von den Anwesenden, von seinem Dorf, von Bethlehem, hat gesagt, hier warte, da fehlt noch einer. Wo der einen nach dem anderen Sohn vorübergehen lässt und immer sagt, der ist es nicht, der ist es nicht. Keiner kommt drauf zu sagen, halt, da ist ja noch einer, wo ist denn David? David war irgendwie so ein unwahrscheinlicher Kandidat. Und so ist es bei Gott. Es sind oft die unwahrscheinlichen Kandidaten. Im Korintherbrief schreibt uns der Apostel Paulus, denn er sagt, denn seht eure Berufung, Brüder, können die Schwestern auch dazu, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Gott mag das. Er macht es gerne, dass er schwache Gefäße verwendet, unwahrscheinliche Kandidaten. Vielleicht denkst du dir, oh Mann, ich habe nichts anzubieten. Wie kann Gott mich zu gebrauchen? Wo ist dein Herz? Das ist die einzige Frage. Wenn dein Herz ungeteilt beim Herrn ist, dann kann Gott jeden gebrauchen. Und gerade die Schwachen, weil Gott stark sein will in unserer Schwachheit. Dass er die Ehre bekommt und nicht wir stolz werden und sagen, hey, guck mal, was ich getan habe. Sondern dass die Leute sagen, hey, wow, schau, was Gott getan hat. Ist unmöglich. Günther hätte es nie zustande gebracht. Da muss Gott im Spiel sein. Gott macht es gerne, weil er dann die Ehre bekommt. Und so David. Ich meine, er war ein schöner junger Mann, aber es war nicht so, dass die Leute gesagt haben, wie bei Saul, da steht ein König. Die haben gesagt, hey, das ist ein hübscher junger Mann, ist ein netter Junge, der David. Wir wissen nicht genau, wie alt er war. Josephus, dieser jüdische Geschichtsschreiber, sagt, David war 10 Jahre alt, andere schätzen so 14, 15. Er war so ein Teenager. Und er war dort draußen bei den Schafen. Bin mir sicher, David hätte sich nie gedacht, wie dieser Tag verlaufen würde. Der ist aufgewacht wie jeden anderen Tag. Bäh. Bei den Schafen. Ganz normal sein Alltag nachgegangen. Und plötzlich kam irgendjemand rausgelaufen und hat gesagt, David, schnell, schnell! Komm in euer Haus. Dieser alte Prophet ist da. Ein riesen Schlachtopfer, ein riesen Fest vorbereitet und der will dich sehen. Und dann wird ihm dieses Öl über den Kopf geleert als Zeichen der Salbung. Und die jüdische Tradition, die Rabbis sagen, dass Samuel dem David ins Ohr geflüstert hat, du bist der König Israels. Hätte David nie gedacht, an diesem Morgen, wo er aufstand, bei den Schafen. Wir wissen nie, was Gott vorhat mit uns. Wer weiß, was morgen passiert. Stehst ganz normal auf wie jeden Tag und Gott mag eine wunderbare Gelegenheit in dein Leben geben und Türen aufmachen und dich gebrauchen auf eine Art und Weise, was du dir nie hast träumen lassen. Wir wissen nicht, was Gott vorhat. Wir wissen, wen Gott gebrauchen will. Ein Menschen, der ihn lieb hat. Mensch nach seinem Herzen. Und ein Mensch, der am Dienen ist. Ich denke, das zeigt auch schon, wo das Herz ist. David war treu in diesen kleinen Dingen. Und wenn du vielleicht diesen Dingen nachgehst, gerade wo du denkst, oh, das ist nichts Großes, ich tue nichts Großes für den Herrn oder nichts Spektakuläres, einfach mein Alltag. Ich bin am Kochen, ich bin am Wäsche waschen, ich tippe im Computer rein, wie jeden Tag, was ist da schon Besonderes? Ich habe diesen kleinen Dienst, den ich tue in der Gemeinde, niemand fällt da überhaupt auf. Hey, verachte nicht den Tag der kleinen Dinge, heißt es an einer anderen Stelle in der Bibel. Jesus hat gesagt, sei treu im Kleinen. Und wenn wir treu sind in den kleinen Dingen, dann wird er uns erhöhen und dann wird er uns mehr geben. Wer weiß, was Gott vorhat? Wer weiß? Lass dich nicht entmutigen in diesen Alltagssituationen, in diesen scheinbar kleinen, scheinbar unwichtigen Dingen. Was für Gott tun, gibt es nichts Unwichtiges. Ist alles Gottesdienst. Kolosserbrief steht das. Alles, was ihr tut, tut dem Herrn. Und alles, was wir für ihn tun, ob das Wäsche waschen ist oder es kochen ist, oder... Genau, das steht im Jakobusbrief. Jetzt habe ich vergessen, wo ich war. Danke, Ingrid. Genau, beim Wäschewaschen oder ob du beim Schuheputzen bist oder beim Betten überziehen oder in deinen Computer reintippst oder gerade einkaufen gehst. Wo immer du bist, wenn du es für den Herrn machst, ist es Gottesdienst und Gott wird dich belohnen. Es ist eine große Sache, keine kleine Sache. Und es ist Vorbereitung. David wurde vorbereitet. War ihm noch gar nicht bewusst, aber Gott war schon am Wirken, während er dort draußen bei den Schafen war. Wie muss das gewesen sein? David, dieser junge Teenager, allein irgendwo draußen, in den Bergen, auf einer Hochebene, dort, wo das Gras gewachsen ist, mit einer kleinen Herde Schafe. Ich nehme mal nicht an, dass sein Vater stinkreich war. Wie muss es gewesen sein? So ein total niedriger Job. Und er war treu. Ich kann mir vorstellen, er war einsam oft, als er da rumsaß mit den Schafen. Sich einsam gefühlt. Hat seine Gitarre dabei gehabt. Wissen, war ein Musiker, hat wahrscheinlich eine ganz gute Stimme gehabt. Und er saß da draußen. Begonnen nachzudenken, viel Zeit gehabt, nachzudenken. Und vielleicht, wenn es ihm langweilig war, vielleicht, wenn ihm die Traurigkeit, die Einsamkeit übermannt hat, hat er begonnen zu singen, Lieder zu schreiben. Lieder zu Gott, Gebete zu Gott. Seht ihr, da hat sich seine Beziehung mit Gott kultiviert. Nicht dann, als er König war, das hat da angefangen. Der Herr und er alleine und die Schafe mit der Gitarre in der Hand. Eine Harfe war das damals, aber es war so eine Gitarre im Wesentlichen. Und er hat Gott lieb gehabt. Er hat Beziehung mit Gott gebaut. Er hat ihn angebetet. Und es ist so interessant, wenn wir die Psalmen lesen, sehen wir das so oft, wo diese Traurigkeit erst da ist und diese Unruhe im Herzen. Vielleicht diese Einsamkeit und er betet Gott an und dann dieser totale Stimmungswandel. Er erlebt was mit Gott und er fängt an, ihn zu preisen und ihn zu loben. Und er erfüllt Freude und Sicherheit sein Herz. Das ist die Art der Beziehung, die David hatte. Die Beziehung, die können auch wir haben, jeden Tag. Jeder von uns kann so mit Gott leben. David hat gelernt, ein Hirte zu sein. Sich um die Schafe zu kümmern. Das war wichtig, als Gott ihn zum König gemacht hat. Denn wie wir gelernt haben am Sonntag, leiten heißt nicht herrschen über Leute, sondern Menschen dienen. Und das ist, was ein Hirte tut. Schafe sind wirklich dumme Tiere, ziemlich hilflose Tiere. Schafe, die können ohne Hirten nicht mal zur nächsten Weide finden. Die bleiben einfach stehen und verhungern. Schafe brauchen einen Hirten, der sie leitet, einen Hirten, der sich um sie kümmert, wenn sie krank sind, der sie pflegt. Das alles hat David gelernt. Treue in diesen kleinen alltäglichen Dingen. Ich glaube, Gott hat ihn auch kämpfen gelehrt. Wir wissen, David hatte eine Steinschleuder. Das war eine ganz übliche Waffe damals, so eine Ledertasche. Wurden Steine reingelegt und geschwungen und damit geschossen. Und die Leute waren ziemlich gut drin. Also in der Armee gab es Schleuderer, die mit der Steinschleuder geschleudert haben. Es gab offensichtlich noch keine Gewehre, so Zeug, also haben die mit Steinen geschossen. Und die Leute, die gut waren, die konnten da wirklich präzise treffen. Es war eine gefährliche Waffe. Und ich kann mir vorstellen, dass David langweilig war, ist er da rumgestanden mit seiner Schleuder. Hat sich gedacht, okay, den Baum. Und hat es probiert. So lange, bis er getroffen hat. Und er ist wohl ziemlich gut geworden. Bis er jedes Ziel getroffen hat. Und dann hat er gelernt, die Schafe zu verteidigen. Als Wölfe oder Bären oder sonstige Raubtiere gekommen sind, hat er gelernt, sie zu verteidigen. Vielleicht mit den Stecken, dem Hirtenstab, den er in seiner Hand hatte. Vielleicht mit seiner Steinschleuder. Schreibt später drüber, dass er mit den wilden Tieren gekämpft hat. Und Gott wird das alles gebrauchen in seinem späteren Leben, in seinem Dienst als König. Er braucht ein Hirtenherz. Wir werden im nächsten Kapitel sehen, dass er die Steinschleuder und diese Fähigkeiten gut gebraucht hat, als er gegen Goliath gekämpft hat. Eine Geschichte, die wir alle kennen. Und er hat die wunderbarsten Lobpreishits geschrieben, die in der ganzen Geschichte geschrieben wurden. Ich meine, Generationen von Christen zehren von den Psalmen, die David geschrieben hat. Er hat diese wunderbaren Lieder geschrieben, als er da draußen war unter freiem Himmel. Psalm 19, die Himmel verkünden die Herrlichkeit des Herrn. Und wir alle kennen Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich im Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und auch wenn ich wandere im Tal des Todesschatten, so fürchte ich mich nicht, denn er ist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn. Das war David. Mann nach seinem Herzen. Ein Mann, der gebahnte Wege in seinem Herzen hat. Schreibt er auch in einem Psalm. Ich habe gebahnte Wege. Und im Psalm 57 heißt es, gefestigt ist mein Herz, oh Gott, gefestigt ist mein Herz. Ich will singen und spielen. Wunderbarer Mann, David. Und niemand hat es gesehen. Er war der kleine, unwichtige Hirte da draußen auf der Herde. Aber wisst ihr was, Gott hat es gesehen. Menschen sehen auf das Äußere, Gott sieht auf das Herz. Ist eine wunderbare Sache. Und ist so ein bisschen zweischneidig. Weil wir können uns oft so super religiös und geistlich geben. Und alle Menschen können sagen, hey, du bist ein Held, du bist wunderbar, du bist der Größte. Und im Herzen sieht es ganz anders aus. Und Gott sieht das Herz. Wir können Menschen was vormachen, wir können Gott nichts vormachen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite kennt Gott aber auch unser Herz, wo wir ihm wirklich nachfolgen wollen. Und wo wir das tun wollen, was er uns aufs Herz legt. Und die Menschen sagen vielleicht, hey, du bist bescheuert und was machst du da? Und missverstehen dich und verstehen alles falsch. Aber auch da kennt Gott unser Herz. Und das ist das Wichtigste. Weil er ist die wichtigste Person im ganzen Universum. Und wenn nur unser Herz bei ihm ist, er kennt unser Herz. Dann nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama, ging nach Hause. Füllt mit dem Heiligen Geist, zugerüstet vom Heiligen Geist für seinen Dienst. Salböl war nur ein äußeres Zeichen dafür. Und Samuel ging nach Hause. Und ich nehme an, David ging nach Haus, oder er war da zu Hause, er ging wieder die Schafe hüten. Denn beide haben sich gedacht, es kann nur Gott tun, diesen jungen Teenager wirklich zum König zu machen, dass das Volk ihn akzeptiert, dass das Volk ihm nachfolgt, es kann nur Gott tun. Samuel ging einfach nach Hause, ließ den David stehen mit seinen fetten Haaren. Und David war einfach weiter treu in den kleinen Dingen, bis Gott ihn erhöht hat. Dieser Vers, den die Ingrid vorhin erzählt hat. Er ist der, der uns erhöht zu seiner Zeit. Und es hat noch Jahre gedauert. 14 Jahre, 20 Jahre, ungefähr so lang, bis David wirklich zum König gemacht wurde. Da liegt noch viel Leid dazwischen, viel Gebrochenheit. Und das ist Vorbereitung. Gott rüstet uns zu für die Werke, die er für uns hat. Und vielleicht, wenn du gerade durch eine schwierige Zeit durchgehst, wenn du gerade gebrochen wirst, wenn du gerade in diesem Tal des Todesschattens bist, wer weiß, warum Gott es zulässt in deinem Leben. Wir sind nicht in der Wartezeit, bis Gott uns gebraucht, wir sind in der Trainingsphase. Gott benutzt all diese Dinge und er rüstet uns zu, all diese Erfahrungen. Und wenn wir nur lernen, auf ihn zu vertrauen. Wenn wir dann lernen, mit dem Herzen bei ihm zu sein, durch diese Dinge. Und wir lernen, wie treu er ist und wie lieb er uns hat und dass er bei uns ist und dass er uns durchträgt, gerade durch die schweren Zeiten. Dieser Spruch mit den Fußspuren, wo sich dieser eine Christ beschwert, Gott, ich habe immer zwei Spuren gesehen im Sand meines Lebens. Nur wenn es schwer war, da war plötzlich nur mehr eine da. Und Gott sagt, mein Kind, ich habe dich getragen, deswegen ist nur eine da. Das sind alles Erfahrungen, die wir machen. Und Gott sucht Menschen mit einem zerbrochenen Geist, schreibt David. Psalm 51, glaube ich, in diesem Bußpsalm sagt er das. Letzte Woche habe ich den vorgelesen. Menschen nach seinem Herzen, deren Herz auf ihn ausgerichtet ist, ungeteilt, die gebrochen sind vor ihm, nicht stolz, die demütig sind. Es wird noch jahrzehntelang dauern, bis David wirklich König ist. Manchmal legt Gott uns das aufs Herz. Und er gibt uns vielleicht sogar eine Salbung und eine Gabe für einen Dienst. Und wir denken, okay, los geht's. Und es liegt eine Zeit der Vorbereitung dazwischen, wo Gott uns trainiert. Gott sagt, hey, mach mal langsam. Erst kommt noch ein bisschen Zerbruch und ein bisschen warten, dass du Geduld lernst. Und dann, wenn du bereit bist, dann mache ich die Tür auf. Also lasst uns geduldig warten auf ihn. Und lasst uns aktiv warten. Ich denke, wir können so oft Gottes Lektionen versäumen in unserem Leben, weil wir nicht willig sind zu lernen. Weil wir uns nicht brechen lassen, weil wir stolz sind oder so wie Samuel in der Grube sitzen bleiben und in Selbstmitleid verfallen und sagen, oh, was soll das in meinem Leben, statt Gott zu vertrauen. Oder weil wir davonlaufen vor diesen schwierigen Zeiten, in denen Gott uns trainiert. Wir können schwere Lerner sein, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, und wir können leichte Lerner sein, Leute, die schnell sind zu lernen, die sagen, Gott, mein Trainer, trainiere mich, bereite du mich vor. Und ich weiß, wo immer ich durchgehe in meinem Leben, du wirst es zum Guten verwenden, ich vertraue dir, ich halte fest dran, ich werde mit einer guten Einstellung, mit dem Vertrauen auf dich da durchgehen. Und ich werde mich nicht in Selbstmitleid verfallen lassen, sondern ich werde aufstehen, ich werde mein Horn nehmen, was immer das ist, was Gott in unsere Hand gegeben hat, und ich werde treu sein in den kleinen Dingen, wie David. Gott formt unseren Charakter, darum geht es ihm vor allem. Er sucht Männer und Frauen nach seinem Herzen. Also lasst uns festhalten an ihm. Lasst uns sein Werk in unserem Leben tun und lasst uns geduldig sein, wenn wir vielleicht in dieser Phase sind des Wartens und in dieser Phase der kleinen Dinge. Manchmal können wir entmutigt werden. Seid ermutigt. Das heißt nur, dass Gott euch vorbereitet, dass Gott was Großes vorhat mit euch. Der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Und dann Vers 14 lesen wir, aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Wir haben schon gesehen, das Herz von Saul hat sich von Gott abgewandt und deswegen hat sich Gott von Saul abgewandt. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich, hat Jesus gesagt. Geschichte mit Josua, wo er dem Engel des Herrn begegnet und sagt, bist du für uns? Und er sagt, nein. Falsche Frage. Die Frage ist nicht, ob ich mit dir bin, die Frage ist, bist du mit mir? Wo ist dein Herz? Bist du mit mir? Und so Saul, er hat sich vom Herrn abgewandt. Also verlässt auch der Geist des Herrn den Saul. Was hier passiert ist, dass Gott einfach seine schützende Hand von seinem Leben wegnimmt. Und dann sehen wir, ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Heißt jetzt nicht unbedingt, dass Gott die Quelle dieses bösen Geistes ist. Wir wissen, dass Gott kein Gott ist, der die Quelle von Versuchung ist oder von irgendwas Bösem. Aber Gott lässt es zu in unserem Leben. Wir müssen uns bewusst sein, dass es eine geistliche Welt gibt. Und es gibt Engelwesen, geistliche Wesen, die mit Gott sind, genauso wie es Menschen gibt, die mit Gott sind, und es gibt geistliche Wesen, die gegen Gott rebelliert haben, so wie es Menschen gibt, die nichts von Gott wissen wollen, die nicht mit ihm sind, die gegen ihn sind. Jesus sagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und ich glaube, was hier passiert, ist auch das, wie wir es im Buch Hiob lesen, wo Gott einfach seine schützende Hand wegnimmt von einem Menschen und der Feind in einem gewissen Maß zumindest zerstören kann. Und Gott lässt das zu. Wir sehen hier, Saul wendet sich von Gott ab. Und wenn immer wir uns von Gott abwenden, öffnen wir uns in einem gewissen Sinn für andere Mächte. Vielleicht nicht unbedingt, dass wir gleich besessen werden, aber wir öffnen uns hier Einflüssen, Versuchungen, Bedrängnis von geistlicher Seite, von geistlichen Mächten, die real sind. Saul wendet sich in seinem Herzen von Gott ab. Gott nimmt seine Hand weg, der Geist weicht von ihm, der Heilige Geist, und er wird bedrängt hier von einem bösen Geist, von einer dämonischen Macht. Und es ging ihm offensichtlich nicht gut dabei. Warum sollte Gott es zulassen? glaube das auch, ja. Um ihn zu züchtigen, um ihn zur Umkehr zu bewegen. Ich denke in dem Kontext an die Stelle im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, wo es um Gemeindezucht geht im Kontext. Um diesen Mann, der mit der Frau seines Vaters schläft, im Ehebruch lebt. Und Gott sagt durch Paulus der Gemeinde, schmeißt ihn raus aus eurer Gemeinde. Und er sagt, dass sie einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan überliefern sollen, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tag des Herrn. Ich glaube, das ist, was auch hier passiert mit Saul. Gott nimmt seine schützende Hand von seinem Leben weg, lässt zu, dass er bedrängt wird von bösen geistlichen Macht, sodass er zur Umkehr gebracht wird. Und das war offensichtlich sichtbar. Wir wissen nicht genau, was da passiert ist, ob er depressiv geworden ist oder wenn später so cholerische Anfälle auch sehen. Es ging ihm nicht gut, dem Saul. Und die Knechte Sauls sagen zu ihm, sieh, ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Haben die Leute erkannt scheinbar. Unser Herr befehle seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der die Zither zu spielen weiß. Und es wird geschehen, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, so wird er mit seiner Hand spielen und es wird besser mit dir werden. War eigentlich kein guter Tipp. Ich denke, wir machen oft einen Fehler, wenn Leute in Sünde leben, sich von Gott abwenden und wir wollen ihnen die Konsequenzen erleichtern. Wir wollen ihnen die Konsequenz ihrer Sünde wegnehmen. Diese Züchtigung von Gott. Ich glaube, war nicht unbedingt ein guter Rat. Saul hat es gebraucht. Gott wollte ihn zur Umkehr bringen. Ich denke, wir machen oft einen Fehler, weil wir Menschen lieb haben, wenn sie in die falsche Richtung rennen, dass wir versuchen, dann die Konsequenzen abzufedern. Manchmal ist es dran zu sagen, hey, komm, wenn du mit dem Kopf durch die Wand rennen willst, dann renn, hau dir den Kopf an. Ich bin da, wenn du wieder zurückkommst. Aber ich werde dich nicht auffangen in dem Sinn und dir die Konsequenz erleichtern deines Handelns. Wenn du ein Problem mit Stehlen hast und einen Ablass davon, dann werde ich nicht immer Kaution für dich zahlen. Vielleicht musst du mal im Hefen sitzen. Kennt ihr das? Hefen ist wienerisch für Gefängnis. Dass du zur Besinnung kommst. Solche Dinge. Aber er sagt hier, sucht einen Mann, der die Zither zu spielen weiß. Und Saul sagte zu seinen Knechten, seht euch nach einem Mann für mich um, der gut zu spielen kann, und bringt ihn zu mir. Und einer von den jungen Männern antwortete, siehe, ich habe einen Sohn des Bethlehemiters Isai gesehen, der die Zither zu spielen weiß, ein tapferer Mann, tüchtig zum Kampf und des Wortes mächtig, von guter Gestalt, und der Herr ist mit ihm. Hey, das ist ein toller Lebenslauf hier. Das ist eine tolle Bewerbung. David, ein Mann, der die Zither zu spielen weiß, er ist ein tapferer Mann, tüchtig zum Kampf, das Wort ist mächtig, von guter Gestalt und der Herr ist mit ihm. Das war das Wichtigste, der Herr ist mit ihm. Aber seht auch diese anderen Dinge, wo hat David es gelernt, tapfer zu sein und mutig im Kampf und mit Worten umzugehen? Dann hat er gelernt bei den Schafen. Als er gegen die Löwen und die Bären gekämpft hat. Als er Lobpreishits geschrieben hat für den Herrn. Eigentlich waren es keine Hits, weil es persönliche Gebete waren zwischen ihm und Gott. Da hat er gelernt. Da hat Gott ihn vorbereitet. Und so gebraucht Gott das Ganze hier, diese ganze Situation, um David an seinen nächsten Schulungsort zu bringen, nämlich an den Hof von Saul, an den Königshof. Ich finde es immer wieder spannend in der Bibel, die souveräne Hand Gottes zu sehen, in dem Leben von verschiedenen Männern Gottes. Schauen wir Leben an, wie das Leben von Josef, der verkauft wird von seinen Brüdern in die Sklaverei und dort erst Wohlwollen findet und dann ins Gefängnis geworfen wird, unschuldig, und dann wird es zum zweiten Mann nach Pharao gemacht. Und dann ganz am Schluss, nachdem Gott ihn verwendet, um sein Volk zu bewahren durch diese Hungersnot, durch Josef und seine Brüder zu ihm kommen, sagen seine Brüder, oh, wir haben gesündigt, und er sagt, macht euch keinen Kopf, ihr habt es zum Bösen vorgehabt, aber Gott hat es gewendet zum Guten. Und ich finde das so wunderbar, das in diesem Leben zu sehen, wie Gott souverän ist und alle Dinge wirklich zum Guten mitwirkt. Sehen wir auch in Davids Leben. Diese ganze Vorbereitung, diese Einsamkeit, wo er den letzten Drecksjob getan hat, als kleines Kind, später, wo Saul ihn verfolgt. Diese Leiden, die er durchmachen musste, bis er dann letztendlich zum König gesalbt wird und er vorbereitet ist. Gott verwendet es zum Guten. Römer 8, 28, das tut Gott auch in unserem Leben. Das ist ein Vers, den wir alle kennen sollten. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Nicht manche Dinge, nicht die meisten, sondern alle Dinge. Wieder das Einzige, was wichtig ist, ist, dass du Gott lieb hast. Dass du ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes bist. Denn Gott will uns was lernen hier. Das ist eine Lektion, die wir hier immer und immer wieder sehen. Gott betont das in diesem Buch, das Herz. Herz nach Gott. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. Dann nahm Isai einen Esel und belud ihn mit Brot und einem Schlauch Wein und ein Ziegenböckchen und sandte Saul durch seinen Sohn David. Kleines Geschenk noch mit geschickt. Und so kam David zu Saul und diente ihm. War überall Gottes Hand drin. So kam David zu Saul. Gebraucht diesen Umstand hier und dass einer seiner Knechte sagt, hey, such doch einen Gitarrenspieler. Alles von Gott geführt, er hat seine Hand da drin. Und er diente ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger, sein Assistent im Wesentlichen. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, lass doch David in meinen Dienst treten, denn er hat Gunst gefunden in meinen Augen. Und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Zither und spielte darauf mit seiner Hand und Saul fand Erleichterung und es ging ihm besser. Und der böse Geist wich von ihm. Was hat David wohl gespielt, als es dem Saul dreckig ging? Ja, meine Theorie ist, dass er diese Psalmen gespielt hat, die er geschrieben hat. Die Bibel sagt uns Anbetung, wenn wir zu Gott singen. Da passiert was geistlich. Da ist geistlicher Kampf, da geht was ab. Satan und seine Freunde können das nicht ausstehen, wenn wir Lieder zu Gott singen, Gebete zu Gott singen. Seien das Psalmen, seien das die Lobpreislieder, die wir hier singen, seien das alte Kirchenlieder. Er kann das nicht ausstehen. Und er läuft davon, er flieht davon. Und das ist eine wirklich praktische Sache, die wir tun können. Wenn wir uns bedrängt fühlen, wir wissen ja gar nicht, woher das oft kommt, ob da jetzt eine geistliche Ursache mit dabei ist oder ob ich einfach mich depressiv fühle oder schlechten Tag habe oder im Loch bin oder nicht gut drauf bin. Aber eine sehr praktische Sache, die wir tun können, ist den Herrn anbeten. Mich hinzusetzen mit meiner Gitarre oder ohne Gitarre, mit einer CD oder ohne CD, a cappella, um zu Gott zu singen. Von mir wegzuschauen, von meinen Umständen wegzuschauen, auf Gott zu schauen und ihn anzubeten für das, wer er ist und für das, was er für uns getan hat. Da ist geistlicher Kampf, da passiert was, da verändern sich Dinge. Ich möchte euch ermutigen, lest Psalmen. Wir sehen das in fast jedem Psalm. Schaut, wie die Gefühle sich verändern in den Psalmen. Wo David sehr oft, wenn es ihm dreckig geht, zu Gott kommt und singt, ihm sein Herz ausschüttet im Gebet. Und da verändert sich das Ganze und am Ende singt er ein Siegeslied und ein Lobpreislied auf seinen Gott, weil Gott es verändert hat, zumindest in seinem Herzen, diese neue Zuversicht, diesen Glauben, diese Hoffnung neu entfacht hat. Probiert es aus. Lass uns Anbeter und Lobpreiser Gottes werden, mehr und mehr. Und lass uns Männer und Frauen Gottes werden. Wie werden wir das? Wie können wir Männer und Frauen Gottes werden? Das können wir gar nicht alleine tun. Muss der Geist Gottes in unserem Herzen tun, wie es bei David getan hat. Aber jedes Mal, wenn wir zusammenkommen oder auch alleine Gottes Wort lesen, das ist unsere geistliche Nahrung, wirkt der Geist Gottes durch sein Wort in unserem Herzen und nährt uns und verändert uns, wirkt an uns. Jedes Mal, wenn wir im Gebet mit Gott sprechen, wirkt der Geist Gottes in unserem Herzen. Jedes Mal, wenn wir zusammen singen, den Herrn anbeten, wirkt er in unserem Herzen. Und jedes Mal, wenn wir Gott gehorsam sind, da passiert ganz viel in unserem Herzen. Ganz praktisch, Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Investiere ins Reich Gottes, investiere in Gott. Zeit, Geld, Gaben, deine Energie, deine Aufmerksamkeit und dein Herz wird nachfolgen. Und eines der besten Dinge ist das, was Saul nicht getan hat, nämlich, dass wir schlicht und einfach gehorsam sind. Jedes Mal, wenn ich wie Jesus sage, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst, selbst wenn es mir gegen meinen jeden Strich geht und ich danach folge, da wird mein Herz gestärkt und ich bekomme diese gebahnten Wege in meinem Herzen. Kann ich auch umgekehrt machen. Jedes Mal, wenn ich sündig, bahne ich einen anderen Weg in meinem Herzen. Und es wird immer leichter, Versuchungen nachzugeben. Lass uns weise sein. Lass uns in Gott investieren. Vater, ich bitte dich, dass du in unseren Herzen wirkst. Wir wünschen uns das, dass wir Männer und Frauen Gottes sind, die dich lieb haben, Jesus, die du gebrauchen kannst, die einen Unterschied machen für dich in dieser Welt. Und Herr, du kennst unser Herz. Wir können allen anderen hier was vormachen heute Abend. Aber du siehst genau, wo wir heute Abend stehen mit dir. Und ich bitte dich, Gott, schenk du uns Erkenntnis, dass wir das auch erkennen dürfen, dass wir nicht getäuscht sind und uns selbst was vormachen. Und Vater, prüf du unser Herz, erkenn du, ob irgendwo ein böser Weg in uns ist. Und wenn das so ist, dann führ du uns doch zurück auf den rechten Weg. Zurück zu dir. Und ich bitte dich, durch deinen Geist bahn uns Wege in unserem Herzen, die zu dir führen. Dass wir wirklich Männer und Frauen werden, nach deinem Herzen, mit ungeteilten Herzen für dich. Wirk in unserem Leben, wirk in unseren Herzen, Gott. Wir wollen sie dir hinhalten, heute Abend. In Jesu Namen. Amen.